Zebrabutter. Streifzug. Der Podcast über Pop. Mit Gila Hofmann und Merlin Schumacher.
Hallo und herzlich willkommen zum Streifzug, dem Podcast von Zebrabutter. Ich sitze heute hier mit Merlin, so wie letztes Mal auch. Hallo Merlin.
Hallo Gila. Ja, und ich sitze hier mit der wunderbaren Gila. Heute ist Folge 2 vom Streifzug und wir reden wieder über alles, was uns im Rahmen von Popkultur und so interessiert hat diesen Monat.
Genau. Und wir sind sogar recht früh dran. Der Monat hat ja noch einen Tag.
Stimmt, ja. Heute ist der 30.
Ja. Wir tanzen dann in den Mai nachher.
Ah, stimmt, das ist ja heute auch noch, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Aber normalerweise mache ich bei sowas nicht mit, von daher.
Aber ich habe extra für dich einen Blumenkranz geflochten.
Ach, schön.
Ja, und wir stellen uns dann auf die Wiese und tanzen in den Mai. Es gibt auch so Waldmeister-Sachen und so.
Das klingt wunderschön, wie ein aus einem Traum, Gila.
Mhm.
Ich freue mich sehr drauf.
Aus meinem Traum.
Ja, Gila, was hast du so geguckt und gesehen in den letzten Wochen?
Nicht so viel wie vorher. Ich bin auch mit manchen Sachen noch gar nicht fertig. Also ich habe ein neues Buch gelesen, aber ich bin noch nicht durch. Deswegen spare ich mir das für die nächste Folge. Aber ich habe Girls zu Ende geguckt und die neue Staffel Unbreakable Kimmy Schmidt fast zu Ende geguckt und einen Text gelesen, der mir vor Freude die Tränen in die Augen getrieben hat. Aber dazu kann ich später was sagen. Was hast du denn gemacht?
Ich habe mir nochmal Deadpool angeguckt. Den hatte ich ja schon mal im Kino gesehen. Dann hat die neue Staffel Orphan Black angefangen. Ich habe mir außerdem noch Jupiter Ascending angeguckt. Ja, und noch ein paar andere Sachen.
Cool. Und genau, wir wollen über die erste Folge Game of Thrones sprechen. Hast du die schon gesehen?
Ja, natürlich.
Okay, ich hatte Schwierigkeiten, weil ich wusste nämlich nicht mehr, was eigentlich davor passiert ist. Und also in meiner Erinnerung verschwimmen so die Handlungen aus den Büchern und die aus der Serie richtig krass. Und ich weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, was wo war, wie irgendwie. Es unterscheidet sich ja inzwischen auch ein bisschen.
Ein Medienpüree. Na gut.
Mein Kopf ist immer ein Medienpüree.
Ja, ich fand Girls ja immer nicht so doll. Ich habe mal die ersten 2-3 Folgen geguckt und fand die Charaktere einfach alle nervig und langweilig. Da hatte ich irgendwie dasselbe Problem mit wie mit Seinfeld, was ich auch nervig und langweilig fand.
Ich dachte, du sagst jetzt Sex in the City, weil Girls wird ja immer als neue Sex in the City proklamiert, aber es stimmt nicht.
Sex in the City hingegen fand ich total super. Ich habe alle Sex in the City Folgen im Fernsehen geschaut. Und wie war Girls jetzt?
Ich finde auch die Charaktere nervig, aber ich finde sie nicht langweilig. Und die neue Staffel war auch wirklich gut. Also die anderen beiden waren, ja, fand ich, also ich weiß nicht, warum mir die nicht so gut gefallen haben. Die neue hat mir sehr gut gefallen, weil alle von den 4 Mädchen ohne Entschuldigung einfach scheiße waren. Die waren einfach kacke. Die haben sich kacke aufgeführt, die haben kacke Ansichten. Die sind alle, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, total entitled.
Gut gepampert, würde ich sagen.
Genau. Aber anders als das oft bei Frauenrollen ist, die scheiße sind, wird da keine Wertung vorgenommen. Also die Serie wertet das nicht, sondern die dürfen einfach so sein. Und also sie müssen auch keine Manic Pixie-Figuren sein oder sind keine nervigen Zicken, die alles kaputt machen. So wie sonst, wenn Frauenfiguren nicht 100% positiv sind, sondern sie dürfen einfach so kacke sein, wie sie sind. Und müssen mit den Konsequenzen leben, aber die Serie an sich nimmt da keine Wertung vor, was ich extrem angenehm finde zu sehen. Und meine Lieblingsstelle war ehrlich gesagt, wo ich auch echt ein bisschen weinen musste, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, wo Jessa sich mit Adam streitet und es geht um Hannah und sie ihm vorwirft, dass sie ihm niemals verzeihen wird, dass ihre Freundschaft mit Hannah jetzt auf dem Spiel steht, weil sie sich auf ihn eingelassen hat, was auch wirklich ein super seltsamer Vorwurf ist. Aber ich fand das irgendwie schön zu sehen, dass sie so sehr darunter leidet, dass ja ihre eigene Entscheidung solche Konsequenzen hat, dass sie jetzt möglicherweise nicht mehr mit Hannah befreundet ist.
Adam, das ist der aus Star Wars.
Ja, genau. Kylo Ren.
Ja, ich weiß.
Er hat auch eine ähnliche Frisur. Apropos Star Wars, hast du, ich weiß nicht, wo das war, bestimmt bei BuzzFeed oder so, jemand mal aufgeschrieben hat, dass alle, die zur guten Seite gehören, sehr klein sind, die Schauspieler, und alle, die die Bösen spielen, sind sehr, sehr groß. Und der Typ, der Anakin Skywalker gespielt hat, ist genau in der Mitte. Ah. Die Grenze war 6 Feet, also 6...
1,80 ungefähr ist das.
Genau, und er ist halt genau 1,80 groß, 6 Fuß, 6 Feet. Und die zur guten Seite quasi gehören, sind kleiner und alle anderen sind größer. Und die Pointe war dann, dass Jar Jar Binks natürlich ungefähr 2,50 Meter groß ist.
Oh Gott, ja, es gibt ja diese schöne Fantheorie, dass Jar Jar eigentlich der Sith-Master ist, der hinter allem steckt und eigentlich alles kontrolliert und in Wirklichkeit der Böse, wirklich Böse ist, der ja, alle manipuliert.
Ich glaube, so schlau ist George Lucas leider nicht.
Das glaube ich auch nicht. Halt, die Theorie ist auch so ein bisschen konstruiert.
Erzähl mal was von Deadpool. Alles auf deiner Liste habe ich nicht gesehen.
Tja, das ist auch gut. Dann kann ich jetzt mal was über Deadpool erzählen. Die meisten werden ihn ja wahrscheinlich schon gesehen haben, aber er dürfte jetzt bald auf DVD rauskommen. Ich weiß gar nicht genau wann. Ich kann ihn nur empfehlen. Er ist wirklich lustig. Es ist ein humorvoller und einfallsreicher Superheldenfilm, der jenseits von dem inzwischen ja doch schon sehr...
Ausgelutschten, verbrauchten
Standard-Marvel-Superheldenfilm ist. Glücklicherweise ist Deadpool reichlich bescheuert und witzig und das geht vielen der Superheldenfilme der letzten Jahre doch ganz schön ab.
Was glaubst du, warum, das geht da jetzt seit mindestens 10 bis 15 Jahren so, diese Superheldenfilme, warum immer noch die Produzenten und die Studios denken, es wäre eine gute Idee, noch einen zu machen? Und zum 5. Mal Spider-Man zu verfilmen oder zum 6. Mal Batman. Gibt's da so viel zu erzählen?
Es gibt irgendwie fast, ich würde mal sagen, ungefähr 80 Jahre Comicgeschichte nachzuerzählen, nochmal in Form von Filmen. Der Punkt ist aber einfach Geld. Avengers hat, glaube ich, etwas über 1 Milliarde eingespielt und hat 250 Millionen Dollar gekostet. Also das lohnt sich auf jeden Fall für die. Nur ist die Frage halt, wie lange das noch funktioniert. Und bei den Spider-Man-Reboots ist es ja, machen sich ja inzwischen auch schon alle drüber lustig, weil jetzt Spider-Man schon zum 4. Mal gerebootet wirklich? Wurde. Ja, ich glaube schon. Oh, das erste oder das dritte Mal? Nee, ich glaube das dritte Mal. Also, das dritte Mal kommt jetzt.
Oh.
Das erste Mal war mit Tobey Maguire. Dann kam...
Emma Stone.
Ja, Emma Stone und dieser Typ, dessen Name mir nicht einfällt.
Genau, deswegen sage ich Emma Stone, weil den Typen kennt keiner mehr, aber Emma Stone ist cool.
Ja, das stimmt. Und jetzt kommt ja noch ein neuer mit...
Ben Affleck.
Nee, jetzt kommt ein neuer, Spider-Man im Rahmen von Captain America Civil War.
Das bringt dann so einen Klumpen an anderen Superheldenfilmen mit sich.
Ja, also an dieser ganzen an Captain America Civil War hängt dann jetzt noch ein Klumpen Superheldenfilme, das stimmt.
Also warum gucken Leute das immer noch an, wenn die Avengers 1 Milliarde einspielen? Das gucken ja dann sehr viele Leute an. Und aber zum Beispiel bei Spider-Man ist es ja so, dass ich zumindest das Gefühl habe, es gibt diesen Charakter nicht mehr weiter zu erzählen. Der ist auserzählt. Und bei Batman... Also das ist meine Frage. Natürlich gibt es 1000 Geschichten aus den Comics nachzuerzählen, aber der Charakter ist doch irgendwann auserzählt.
Ja, bei Batman ist das schon irgendwie, finde ich, langsam wird's zum Problem. Also wie oft kann man die Batman-Origin-Story mit seinen Eltern noch erzählen? Im neuen Batman vs. Superman war das...
Wie?
Batman, Entschuldigung, ja, Gila weiß Bescheid. Batman wie Superman war sehr reduziert mit der Origin-Story von Batman, glücklicherweise, weil ich glaube, mittlerweile dürfte das jeder, der auch noch nie irgendwas von Batman gesehen haben, schon mal erzählt bekommen haben. Das ist wirklich schon Folklore. Ja, irgendwann stößt sowas natürlich an seine Grenzen, aber man sagt ja dann immer so schön, oder die Marketingabteilungen der Filmstudios versuchen das dann immer zu verkaufen mit, naja, wir erzählen die Geschichte nochmal für eine neue Generation.
Ja, aber ich meine, da liegen ja vielleicht 5 Jahre zwischen.
Ja, manchmal scheint das zu reichen. Ich weiß nicht.
In 5 Jahren, ich habe es total vergessen. Ach, gut, dass ich wieder erinnert werde.
Wer heute 18 ist, war vor 5 Jahren 13 und durfte vielleicht noch nicht gucken oder so. Verstehst du?
Ja, aber also ich kann mich zum Beispiel, ich habe mit 11 oder 13 oder wann auch immer Herr der Ringe gesehen und die Star Wars Episode 1 und ich kann mich da top dran erinnern und es müsste keiner mehr für mich nachdrehen. Ich würde mich dann fragen, warum? Und ich wäre auch wirklich, ich würde denken, warum Und warum muss ich mir jetzt einen neuen Legolas und so weiter angucken, nachdem ich so 5 Jahre in einem Fandom verbracht habe, was ich nicht richtig verstanden habe, weil ich Orlando Bloom nicht geil finde, aber immerhin.
Ich glaube, die Leute wollen das immer noch sehen, weil es halt große Erzählbögen sind. Das ist was, was es...
Aber zum Beispiel Herr der Ringe hat ja auch einen massiven Erzählbogen und Star Wars und... Also ich meine, Star Wars, okay, da könnte man jetzt argumentieren, das ist auch so noch nicht auserzählt, aber Herr der Ringe hätte man in der ganzen Zeit locker nochmal drehen können.
Ja,
klar. Und das hat aber keiner gemacht.
Nee, weil wahrscheinlich klar ist, dass jeder Versuch, das Ding nochmal zu drehen, auf jeden Fall völlig scheitern wird.
Aber warum ist es dann, warum kommen dann Leute auf die Idee, dass sie nicht scheitern, wenn sie zum 50. Mal einen Superheldenfilm drehen?
Weil nicht alle Superheldenfilme so sind wie Spider-Man. Also bei Spider-Man ist es ja wirklich auffällig oder bei Batman, dass es halt schon so oft durchgenudelt wurde. Aber die meisten Sachen, die jetzt kommen, sind halt in Anführungsstrichen neu. Das sind neue Geschichten von Superhelden, die noch nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren haben. Und das sind Sachen, die teilweise auch echt schon 15 Jahre in Planung sind. Der Ant-Man-Film gammelte 15 Jahre lang in der IMDb rum, bis er dann jetzt irgendwann mal letztes Jahr fertig war und in die Kinos kam.
Ist das ein Ameisenmann?
Das ist der Ameisenmann.
Hat der 6 Beine?
Nee, der ist nur einfach sehr klein. Och, und er kann mit Ameisen reden.
Ich dachte, das wäre bei den Simpsons, wo sie diese Beamer haben und Bart verwandelt sich halb in eine Fliege.
Ach so, wie bei die Fliege.
Ja. Man sieht, meine Bildung kommt von ProSieben. Aber es ist doch schön. Also ich meine, das ist doch das Schöne an den Simpsons, dass du quasi eine Serie guckst und gleichzeitig über alle wichtigen kulturellen Eckpunkte deiner... Informiert wirst. Informiert wirst. Auch wenn du nicht genau weißt, woher es kommt. Wir können jetzt eine Stunde drüber sprechen. Warum sind denn dann diese Superheldenerzählungen so interessant für Leute? Weil ein Superheld ist ein Superheld. Warum muss man Filme über 50 verschiedene Superhelden drehen? Was ist denn so interessant an einem Superhelden, dass Leute sich das immer wieder angucken?
Was
ist? Und dann hat er halt nur ein anderes Kostüm an oder ist sehr klein. Oder so wie Arrow schießt mit. Die Serie ist wirklich schlecht.
Die Serie ist wirklich schlecht. Da kann man auch die Frage stellen, was ist so spannend an Gangstern, was ist so spannend an deprimierten Ehepaaren, was ist so spannend an Krieg.
Okay, also du meinst, das gehört zu den 5 großen Erzählungen, die einfach immer wieder erzählt werden.
Nee, aber ich glaube, es ist, es sind zwar dieselben Charakteristika oder Archetypen fast schon von Figuren,
ja.
Aber man kann die Geschichte ja immer neu erzählen. Ich meine, wenn du nach der Logik gehst, brauchst du keine Geschichte von Iron Man zu erzählen, weil du kennst der Herkules schon.
Ja, das war eben die Frage. Also gehört das dann zu den... Also ist ja auch völlig klar, dass jeder Liebesfilm gleich ist. Du erzählst ja eigentlich immer nur die gleiche Geschichte. Und es gibt auch gar nicht so viele Geschichten. Die kann man garantiert so an einer Hand abzählen. Mhm. Wenn man ein bisschen das Bild vergröbert quasi oder rauszoomt. Und dann müssen ja Superhelden sagen... zu dieser Sorte Geschichte gehören, die sich Leute immer und immer wieder gerne anhören.
Ja, scheint so zu sein. Also die Sachen, die Erfolge scheinen es zu beweisen.
Ja, eigentlich wäre es lustiger, Superman dabei zuzusehen, wie er versucht, als Journalist zu arbeiten. Und das ist so die Herausforderung und nicht irgendwie die Welt zu retten.
Na, so ein bisschen hatte man das ja manchmal bei Lois und Clark, meine ich mich zu erinnern. Dass er immer von seinem Chef auf den Sack gekriegt hat, dass die Sache nicht pünktlich fertig wurde, weil er mit seinem Superman-Kram beschäftigt war.
Ja, aber das wäre für mich die spannendere Geschichte zu sehen, die wir versucht, als Mensch auf der Erde zu leben und da irgendwie halbwegs zu funktionieren. Und es ist bestimmt, hat er nicht nur
Zeitprobleme. Ich glaube, er hat nicht so schlimme soziale Probleme. Ich glaube, das wäre spannender, wenn er soziale Probleme hatte. Aber da er ja von Menschen sozialisiert wurde, ist er zumindest sozial einer.
Wie ein Schimpanse.
Wie ein Schimpanse, nur nicht ganz so haarig.
Weißt du das?
Ja.
Sieht man den manchmal oben ohne?
Ich meine, irgendwann sieht man Superman mal oben ohne. Naja.
Er ist auf jeden Fall gut rasiert im Gesicht.
Auf jeden Fall. Der macht das ja auch mal mit seinen Laseraugen. Also bei der Fernsehserie stand er morgens immer vorm Spiegel, manchmal. Und weil er sich natürlich mit einem normalen Rasierer nicht die eisenstahlharten Barthaare rasieren kann.
Oh Gott, stell dir mal vor, du musst Superman küssen, wenn er einen 3-Tage-Bart hat.
Mit seinen Laseraugen hat er das dann
immer weggelesen. Hey Lois, hat dich ein Hund ins Gesicht gebissen? Ich habe meinen Mann geküsst.
Ich habe die erste Folge, mittlerweile sind schon die ersten 3 Folgen raus, ich habe aber erst die erste Folge geguckt, von Orphan Black, einer sehr zu empfehlenden Serie. Sie handelt von einer jungen Frau, die rausfindet, dass sie geklont wurde und überall auf der Welt Klone von ihr rumlaufen. Und das erfährt sie durch Zufall, als sie an einer Bahnstation steht und eine junge Frau sich vor einen Zug stürzt und dann schaut sie in ihre Tasche und findet raus, dass diese Frau Polizistin ist und beziehungsweise dann schon war und kurioserweise genauso aussieht wie sie. Und dann geht sie der Sache auf den Grund und jetzt ist die 4. Staffel rausgekommen. Es wird immer komplizierter, habe ich das Gefühl, aber es ist sehr sehenswert und vor allen Dingen ist es sehenswert wegen der Hauptdarstellerin Tatjana Maslany, die die ganzen Klone spielt, also wirklich, ich glaube mittlerweile zwischenzeitlich 5 oder 6 Klone parallel. Und es ist manchmal interagieren auch die Klone miteinander und es ist wirklich technisch perfekt gemacht, diese Bluescreen-Technik, dass man wirklich, also wirklich perfekt, man sieht nicht mehr, dass das irgendwie zusammengeklebt wurde.
Ich habe gerade ein bisschen gestutzt, als du sagtest, mittlerweile habe ich 3 Folgen gesehen, weil ich nämlich im Hinterkopf hatte, dass immer, wenn ich mein Netflix aufmache, diese Serie schon da ist. Also es ist Staffel 4.
Es ist Staffel 4,
genau. Mit mittlerweile 3 Folgen oder 4 Folgen.
Genau, Staffel 4 mit mittlerweile 3 Folgen. Die ersten 3 Staffeln sind schon lange draußen.
Sehr gut. Auch das habe ich nicht angeguckt, weil ich nämlich immer auf Netflix nur Kochsendungen angucke.
Tja, vielleicht solltest du dein Geld mal besser ausgeben für Kochbücher.
Nein.
Kannst du nicht auch Kochsendungen auf YouTube gucken?
Nein, die sind nicht so gut produziert.
Ich wusste überhaupt nicht, dass Netflix Kochsendungen
gibt. Doch, ganz viele.
Naja.
Ganz toll.
Gibt's da auch diese Kochsendung von Julia Child aus den
60ern? Leider nicht. Oh, das wäre schön. Nein, es gibt eine Sendung, die heißt Chef's Table, die ist ganz toll.
Okay, na gut. Vielleicht werde ich mir mal Kochsendungen auf Netflix anschauen.
Wir haben ja letztes Mal schon gelernt, dass ich irgendwie einen Kochfetisch habe.
Stimmt. Na gut, was habe ich noch geguckt? Ich habe noch Jupiter Ascending geschaut. Das war das Highlight der letzten Wochen. Das ist der letzte, meine ich, große Kinofilm der Wachowski inzwischen Schwestern, damals noch Geschwister, die ja auch damals die Matrix-Filme drehten. Und sie haben jetzt letztes Jahr einen neuen Film rausgebracht. Da spielen unter anderem mit Mila Kunis in der Hauptrolle, dann noch Channing Tatum, Eddie Redmayne, der jetzt bekannt geworden ist durch zum einen The Danish Girl und Theory of Everything, wo er Stephen Hawking spielt. Außerdem noch Sean Bean, der diesmal den Film netterweise überleben darf, im Gegensatz zu sonst.
Wie ist es denn so, weil wenn du jetzt sagst, Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne, okay, aber in meinem Kopf klingt das erstmal nicht nach vielversprechendem Casting.
Sagen wir es mal so, das Casting entspricht dem, was du empfindest. Der Film ist fürchterlich, aber er ist fürchterlich lustig. Eddie Redmayne spielt einen total übertriebenen Bösewicht und er ist extrem unterhaltsam, weil er so völlig drüber ist. Die Geschichten sind, also die Geschichte des Films ist völlig, völlig Banane und es ist ein CGI-Bombastfest ohne Ende. Aber gerade weil er so bescheuert ist, kann man ihn extrem gut gucken. Am besten ist man dabei betrunken. Dann wird man sehr viel Spaß haben. Es ist kein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk des Bescheuertseins. Aber ich empfehle ihn.
Das mögen wir ja, bescheuerte Sachen.
Auf jeden Fall.
Ich habe was, na gut, es grenzt auch an die Bescheuertheit. Die neue Staffel an Breakable Kimmy Schmidt. Auch die alte Staffel war ja nah dran an bescheuert.
Mhm.
Es geht um Kimmy Schmidt, das ist die Hauptfigur und die wurde aus einem Bunker gerettet. Sie ist in so einem Doomsday-Kult nicht mal aufgesessen, sondern sie wurde da quasi reingezwungen. Und dann hat sie sehr, sehr lange in diesem Bunker verbracht und war der Überzeugung, dass draußen die Erde an einem Atomkrieg zugrunde gegangen ist oder eine Atomkatastrophe auf jeden Fall. Und sie werden dann zufällig gerettet und sie und ihre 3 Mitbewohnerinnen müssen wieder in der normalen Welt leben. Sie ist halt ein sehr neugieriger, positiver Charakter und freut sich einfach nur, die hat keine Angst und sie zieht dann nach New York und versucht da ihr Leben zu machen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich mag die Serie, den meisten ist sie wahrscheinlich zu laut und quietschig und bunt. Die Charaktere sind fürchterlich überzogen, aber irgendwie gefällt mir das. Also, das ist eine gute Serie. Was mir aufgefallen ist und deswegen ich das jetzt aufgeschrieben habe, ist, dass sowohl da als auch in Shameless zum Beispiel plötzlich Gentrifizierung ein Thema ist. Also in der neuen Shameless-Staffel, das hat sich in der letzten schon angekündigt, geht es plötzlich darum, was passiert, wenn junge aufstrebende Familien, Hipster und so weiter so Ghettoviertel für sich entdecken und dann die Leute, die da wohnen, quasi verdrängen. Und bei Shameless ist es noch viel krasser als bei Kimmy Schmidt, wo eben es darum geht, dass so wie die Leute da leben, sie plötzlich nicht mehr leben können, weil andere Leute das irgendwie scheiße finden und quer in so eine Community reinfahren, die eigentlich ganz gut funktioniert, dann aber ja gezwungen ist, sich zu verändern und ganz viele Leute plötzlich keinen Platz mehr da haben. Fand ich nur interessant, dass jetzt, nachdem ja Gentrifizierung schon seit vielen, vielen Jahren ein tatsächliches Problem ist oder eine tatsächliche Entwicklung, das in der Popkultur auftaucht.
Ja, klar. Wenn das die Leute betrifft, dann taucht sowas irgendwann auf.
Genau, aber dass es eben so lange gedauert hat, bis das in Mainstream-Popkultur ein Thema war oder überhaupt ein Thema war, das so virulent ist, dass es aufgegriffen wird. Mhm. Also nicht alles, was passiert, wird ja dann Thema in Popkultur, aber offensichtlich beschäftigt und betrifft das so viele Leute, dass ganz viele Serien unabhängig davon sich damit beschäftigen.
Man kann zu Unbreakable Kimmy Schmidt mit noch anmerken, um ein bisschen Kontext dazu zu geben. Es wurde von Tina Fey geschrieben, die ja auch schon 30 Rock geschrieben hat und auch die Hauptdarstellerin war bei Unbreakable Kimmy Schmidt. Ist das aber nicht so.
Das stimmt.
Spielt sie nicht mit.
Merlin, was ist denn dein nächstes Thema? Du hast die längere Liste.
Achso, ich habe die längere Liste. Ich hätte noch zwei Empfehlungen.
Ach, schön.
Ja. Und zwar einmal eine Retro-Empfehlung. Ich empfehle mal wieder Alf zu schauen, wenn es geht, auf Englisch. Denn ich habe es jetzt mal wieder geguckt auf Empfehlung von Freunden. Und es ist, zumindest die ersten zwei Staffeln sind wirklich gut und lustig. Ab Staffel 3 wird es dann so ein bisschen zäh, weil irgendwie hat man das Gefühl, es geht nicht so richtig vorwärts. Aber wo will man auch hin, wenn dieses Alien nicht aus dem Haus kann? Aber trotzdem, also Alf ist wirklich ziemlich lustig.
Klär mich auf, schafft es irgendwann die Katze zu essen?
Also soweit, wie ich bisher geguckt habe, bis Mitte der dritten Staffel, glaube ich, hat das noch nicht geschafft. Aber es ist erstaunlich, wie viele nicht besonders verdeckte Sexwitze in Alf sind.
Vielleicht fand ich das deswegen als Kind nicht besonders witzig, weil ich, also wahrscheinlich war natürlich die deutsche Synchro wieder unter aller Sau, aber wahrscheinlich habe ich die ganzen Witze und Anspielungen einfach nicht verstanden.
Wahrscheinlich schon, ja. Also es sind ziemlich viele Anspielungen. Ich weiß auch nicht, wie sie das in der deutschen Synchro gelöst haben, weil auch sehr viele zeitgeschichtliche Anspielungen auf amerikanische historische Ereignisse und sowas drin sind. Wie man das dann irgendwie gelöst hat, keine Ahnung.
Ich fand auch, ich weiß gar nicht, warum das so als Kinderserie promotet wurde, weil der Charakter von Alf ist ja eigentlich eher einer von einem, wenn er ein Mensch wäre, wäre er wahrscheinlich ein leicht versoffener, kettenrauchender Mit-50er ungefähr so. So kam der mir immer vor.
Ja, das stimmt auch ziemlich. Also er ist, also abgesehen davon, dass er nicht säuft, bis auf einmal, da trinkt er Alkohol, hat einen schrecklichen Kater hinterher und trinkt nie wieder. Ja, und er hat auch so Midlife-Crisis-Momente. Also es passt schon.
Ja, aber das hat natürlich wieder keiner verstanden. Und nur weil er klein und pelzig ist, musste er dann als Kinderserie herhalten.
Er ist niedlich. Wir können ganz viel Merchandising von ihm machen. Hier, eine Bananennase. Er hat eine Bananennase, er hat eine Penisnase.
Nee, er hat diese, es gibt so Milchhörnchen, die sind auch in so komischen kleinen Würsten angeordnet. Genau, er hat eine so Milchhörnchen-Nase.
Auf jeden Fall. Ich hab sogar noch eine Alf-Puppe zu Hause, habe ich letztens beim Ausmisten gefunden.
Sitzt sie neben deiner sprechenden Katzenpuppe?
Nein, sie sitzt im Flur auf einem Umzugskarton.
Ich komme nie wieder zu Besuch, das ist gruselig.
Was? Die Alf-Puppe?
Ja.
Ich lege sie dir ins Bett, Gila.
So, ich glaube, meine Nachbarn stimmen wieder an, ihr DJ-Programm.
Warum werden die eigentlich immer wach, wenn wir Podcast machen?
Das ist Wochenende um die Mittagszeit rum, da stehen normale Leute auf. Ja, ich habe auch zwei Empfehlungen, dann können wir uns ja abwechseln.
Genau.
Dann meine erste Empfehlung ist eine Podcast-Folge von dem What the Fuck-Podcast von Marc Maron, den ich eigentlich auch nicht besonders gerne höre. Also offensichtlich höre ich kaum einen von den Podcasts, die ich abonniert habe, besonders gerne. Ich bin auf den Podcast gestoßen, als er vor einem Jahr ungefähr mal Präsident Obama zu Gast hatte, was ein absolutes Novum war in der Podcast-Landschaft, dass das offensichtlich als bürgernahes journalistisches Medium angesehen wird und ein Obama zu einem Podcast kommt, um sich ein bisschen als zugänglicher Mensch zu präsentieren. Natürlich ist bei der Folge nicht viel rumgekommen, aber er war sehr sympathisch und seitdem hat dieser Podcast und Podcast allgemein wahrscheinlich ein bisschen Aufschwung erhalten. Und Marc Maron mag ich deswegen eigentlich nicht, weil er zwar sehr gute Interviews macht, aber bevor das losgeht, muss man immer so 20 Minuten Laberei skippen und der Typ labert wirklich viel Scheiße. Es ist okay, über sich zu erzählen, aber wie er es macht, ist unangenehm. Er schreit auch sehr ins Mikro immer und ist nicht meins. So. Allerdings die letzte Folge, die er veröffentlicht hat, war ein Interview mit Steve-O. Und Steve-O kennen wir alle, die wir älter als 25 sind, noch aus Jackass von MTV, wo Steve-O der allerkrasseste war, der jeden Scheiß gemacht hat, der ein sehr guter Kotzer war, der eigentlich immer Sachen gegessen und dann wieder ausgekotzt hat, manchmal seine eigene Kotze, der sich sein Popo hat nicht nur piercen lassen, sondern auch zutackern. ich weiß es nicht, es sind ungezählte sogenannte Stunts. Also damals war mir schon klar, dass der Typ wahrscheinlich nicht ganz alle fünf Grade hat, aber in dem Interview erzählt er dann, dass er halt ganz, ganz, ganz krass drogensüchtig war und sich so alles reingeschmissen hat, was geht. Und dann irgendwann, als eigentlich Jackass schon zu Ende war und quasi sie gerade den letzten Film oder so gedreht haben, also zumindest habe ich das so verstanden, ich habe das nicht nochmal nachrecherchiert, er dann plötzlich ein Erlebnis hatte und ihm klar war, er muss jetzt aufhören damit und er muss einen Entzug und eine Therapie machen und so. Und das Interview ist halt krass. Also Steve-O ist ein krasser Typ. Die Lebensgeschichte von dem ist richtig, richtig, richtig krass. Ich sage dazu jetzt nichts, ihr könnt euch das selber anhören. Und er ist überhaupt nicht so abgestumpft und 14-jähriger Junge mäßig, wie man das erwarten könnte, wenn man Jackass immer angeguckt hat, sondern ist ein sehr, sehr schlauer, reflektierter Typ, der sehr, sehr viel lacht, ich glaube, um die ganze Krassheit ein bisschen abzuschwächen, weil was willst du machen, wenn du über deinen Kokskonsum erzählst und dass dein ganzer Boden voll war mit Packungen von Verschreibungsmedikamenten und du versucht hast, ein Loch durch die Wand zum Nachbarn zu brechen und lauter solche Sachen. Also es ist richtig krass. Auch da natürlich ein Kritikpunkt, weil mir kann nichts richtig gut gefallen. Ich finde die Art und Weise, wie Marc Maron ihn interviewt, ganz, ganz schlimm. Er tut immer so, als wüsste er total Bescheid, weil er selber früher drogensüchtig war. Das ist auch okay, aber er bezeichnet ihn so oft als verrückt, als Freak, als Idioten. Ich finde das total unangenehm. Er lässt ihm überhaupt keinen Raum, sich selber zu erzählen, sondern er deutet immer schon vor. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Das macht er auch sonst eigentlich nicht. An dieser Stelle, die Folge vor Steve-O ist, glaube ich, mit Susan Sarandon auch ein extrem geiles Interview, weil Susan Sarandon so eine geile Frau ist. Die hat so Haare auf den Zähnen und gibt einen Shit auf nix. So, der ist völlig, die ist so cool einfach. Genau, das ist meine Empfehlung.
Okay, Nummer 1. Cool. Ich habe eine Anti-Empfehlung. Was immer er tut, schaut nicht den Film Overgames von Lutz Dambeck, einem Leipziger Filmemacher und Künstler. Ich habe den letztes Wochenende in Leipzig gesehen. Lutz Dambeck war auch nach der Vorführung noch da. Da bin ich dann aber schon raus, weil ich so dachte, okay, wenn ich mir das jetzt noch anhöre, was der da verzapft, drehe ich komplett durch. Also ich werde wahrscheinlich noch einen Artikel darüber schreiben, über den Film. Es ist absolut keine Empfehlung, diesen Film zu gucken. Er dauert 2,5 Stunden. Er besteht nur aus einer Sprecherstimme, die Text vorliest, aus der Perspektive von Lutz Dambeck. Man sieht aber die ganze Zeit Lutz Dambeck an seinem Schreibtisch, wie er irgendwelche Sachen zusammensucht, irgendwelches Material zusammensucht. Er versucht, eine Erklärung dafür zu finden, warum Joachim Fuchsberger in der Talkshow mal gesagt hat, die Spiele, die in einer Fernsehshow von ihm drin waren, waren Spiele, die in amerikanischen Psychiatrien verwendet wurden, um Patienten von ihrem Leid abzulenken. Und spannt daraus eine extrem krude, verschwörungstheoretische, seltsame Nummer, wo er irgendwie so aus angeblich drei Perspektiven oder drei Geschichten versucht zusammenzuführen, Aber alles in allem wirkt der Film eher wie, ich würde es mal runterbrechen, auf Pegida-Bait. Also es ist streckenweise sehr anti-amerikanisch, sehr bemüht und sehr verschwörungstheoretisch.
Also es ist nicht wie Jupiter Ascending, dass man sich das einfach anguckt, weil es so kacke ist, sondern es ist einfach nur kacke.
Es ist, nach 2,5 Stunden ist es einfach wirklich nur noch kacke. Und es ist fürchterlich monoton, weil es nur diese Sprecherstimme ist. Es ist nicht mal Lutz Lambecks Stimme selbst, sondern es ist, er hat noch extra einen Sprecher engagiert, vielleicht auch ganz gut, der dann 2,5 Stunden lang monoton vor sich hin quatscht. Wenn, also ich glaube, es gibt so 5 Minuten, wo, wenn jemand spricht, es nicht der Sprecher ist.
Und jetzt nochmal für alle Leute, die sind wie ich, wer ist Lutz Dambeck?
Lutz Dambeck ist ein Leipziger Künstler, der auch als Künstler, glaube ich, relativ erfolgreich ist. Ich weiß nicht so richtig viel über ihn. Er hat, hat 2004 schon einen Film gemacht mit dem Titel Das Netz, wo er sich unter anderem mit dem UNA-Bomber Ted Kaczynski auseinandergesetzt hat und dessen Manifest dann später hat auch ins Deutsch übersetzen lassen und so und noch Leute dazu interviewt hat. Auch der war wohl, so wie ich das gelesen habe, so ein bisschen kritisch.
Okay.
Also kritisch im Sinne von verschwörungstheoretisch.
Gut, dann gucke ich das nicht an.
Nee, Spaß, ja.
Genau, dann lieber Jupiter Ascending.
Auf jeden Fall.
Apropos Text, meine letzte Empfehlung hatten wir schon mal als Link der Woche bei Zebrabutter. Möchte ich aber jetzt nochmal sagen, weil dieser Text mich so glücklich gemacht hat und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, und zwar die Reportage Ist doch schön hier von Zeit Online, wo ein Mann, dessen Namen ich natürlich auch weder recherchiert noch mir gemerkt habe, zu Daluma geht in Berlin, so ein Healthfood-Restaurant, und der Untertitel ist neues Restaurant, wir haben unseren hässlichsten Autoren hingeschickt, und der Text ist ein großartiges Stück Kulturjournalismus über diese Sorte Restaurants, mit denen der Autor halt überhaupt nichts anfangen kann. Und es ist einfach großartig geschrieben und man freut sich sehr, das zu lesen. Und an dieser Stelle auch ein Shoutout zu dem sehr, sehr langen und wunderbaren Toast Hawaii Text, der vor 2 Jahren, glaube ich, mal in der FAZ erschienen ist. Zum Geburtstag des Toast Hawaii. Das war auch ein ganz großes Stück Kulturjournalismus.
Sehr schön, von mir auch eine Empfehlung für den Daluma-Text. Die schönste Stelle, finde ich, ist immer noch, wo der Autor sich erträumt, dass gleich Maxim Biller auf einem Fixie vorbeikommt und ihn zum Teufel jagt, weil er zu hässlich ist.
Ja, aber warum denn Maxim Biller? Also?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wohne ich in Berlin-Mitte?
Stimmt. Wir können jetzt nochmal über Game of Thrones sprechen, das Beste zum Schluss.
Ja, gern.
Ist es das Beste zum Schluss?
Ja, die neue Staffel hat auf jeden Fall, ich glaube, vielversprechend angefangen. Wir müssen mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Wir hatten ja bei Zebrabutter auch schon einen Text darüber von Martin Spieß. Der hat kurz beschrieben, was in der neuen 6. Staffel in der 1. Folge so alles passiert. Also falls ihr sie schon gesehen habt, könnt ihr nochmal den Artikel nachlesen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und keine Angst vor Spoilern habt, auch.
Ich habe mir tatsächlich mit meinem Mitbewohner die letzte Folge der 6. Staffel nochmal angeguckt, in der Annahme, dass mir das irgendwie hilft, weil ich natürlich überhaupt gar nicht mehr wusste, welche Figur gerade wo, was, wie als letztes getan hat. Es hat nicht geholfen, die letzte Folge zu sehen, weil auch da wusste ich nicht mehr, warum die das jetzt alles machen. Also ich hätte alle Staffeln nochmal angucken müssen, das habe ich mir gespart. Und bin einfach quasi offen für Neues reingegangen und habe mich überraschen lassen.
Also das Intro der 6. Staffel, also das Intro der 1. Folge der 6. Staffel ist irgendwie so 3 Minuten lang, wo sie noch diese Zusammenfassung geben. Und da, das habe ich mir nochmal angeguckt und da wurde dann langsam wieder einiges klarer, aber man ist natürlich trotzdem, also das ist ja schon relativ lange her und es ist ja auch wirklich, wirklich kompliziert.
Wobei ich dazu sagen muss, dass es doch ganz gut funktioniert hat, das einfach anzugucken und das zuzulassen, dass man gerade nicht mehr so genau weiß, warum jetzt wer was wo wie macht und es einem dann aber irgendwann wieder einfällt tatsächlich. Also zumindest so verschwommen, dass man dann ein bisschen eine Ahnung hat, was eigentlich vorher passiert ist.
Ja, mal gucken, wie sich die Staffel noch so weiterentwickelt. Ich bin gespannt.
Also die 1. Folge hat dir gefallen, entnehme ich.
Ja, auf jeden Fall. Und dir?
Ich war ein bisschen enttäuscht von Theon Greyjoy, weil ich mir von der Rolle erhofft hatte, dass er nicht am Ende noch ein Herz besitzt und mit Sansa flieht, sondern weil er vorher echt eine Kackbratze war, dass er eine Kackbratze bleibt, trotz allem.
Trotz der Kastration und der jahrelangen Folter?
Ja, warum sollte er da plötzlich das Gute in sich entdecken?
Tja, weiß ich auch nicht so genau.
Ich hätte eher mir gewünscht, dass er dadurch noch egoistischer wird und verständlicherweise nur noch auf sein eigenes Wohl aus ist quasi. Aber ja, aber ansonsten hat mir die erste Folge auch ganz gut gefallen. Ja, es war auch ein bisschen komischer Zufall, dass sie diesen Ring da gefunden haben von Daenerys.
Also, ja, das stimmt, das fand ich auch seltsam, diesen Moment.
Also, natürlich findest du diesen Ring, wenn der in einem Kreis aus Matsch liegt, aber dass sie ausgerechnet auch diesen Kreis aus Matsch und so weiter gefunden haben, war schon so, okay.
Ja, das ist so.
Und dass sie den Drachen nicht gefunden haben, der ja ungefähr 2 Meter davon weg auf diesem, hinter dieser Bergspitze quasi lag.
Hat man ihn da gesehen?
Nee, aber da war sie ja. Sie ist ja mit dem gelandet und er konnte nicht weiterfliegen und sie ist dann losgegangen und sie ist dann nicht so weit gekommen, glaube ich.
Ja.
Vielleicht finden sie den ja noch. Ist ja gar nicht klar, was die beiden jetzt eigentlich als nächstes machen.
Nee, stimmt. Mal gucken. Ja, das mit dem Ring fand ich auch ein bisschen komisch. Naja, gut, aber da haben wir, glaube ich, nichts mit gespoilert.
Oder? Nee, das ist ja alles. Außer ihr habt die Folge noch nicht gesehen.
Ja, aber selbst da, also das ist nicht wirklich ein Spoiler. Dass ein Ring gefunden wird von irgendwem, der mal Daenerys gehörte, ist jetzt nicht so aufregend.
Sehr schön fand ich übrigens, dass da irgendwie ein leicht komisches Element mit reinkam mit diesen beiden Deppentypen, die sie gefangen nehmen und zum Karl bringen.
Mhm.
Seine 2 Handlanger, die einfach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, die sind einfach total bescheuert und lustig.
Okay, wir gehen jetzt auch zum Karl.
Ich dachte, wir gehen jetzt mit Blumen im Haar ein bisschen Waldmeister trinken.
Ach ja, stimmt. Das wollten wir auch noch machen. Tanz in den Mai. Na dann, Gila, hol den Blumenkranz. Auf geht's.
Juhu, und falls ihr euch gefragt habt, was hier die ganze Zeit so Geräusche macht, das ist mein Stuhl, der knarzt. Und unser Holzboden, also knarzt ja eigentlich alles.
Wahrscheinlich, ihr hört wahrscheinlich ständig irgendwelche Nebengeräusche. Es tut uns leid, wir bemühen uns. Vielleicht hängen wir mal das Aufnahmegerät mit einem Bindfaden von der Decke, damit es entkoppelt ist vom Boden.
Oder wir bauen uns ein Zelt zum Aufnehmen.
Oder das. Mal gucken.
Dann wünschen wir euch einen guten nächsten Monat. Wie immer verbringen wir unsere Freizeit vor dem Bildschirm und melden uns dann wieder mit einer neuen Folge Streifzug.
Genau. Habt einen schönen Mai. Bis dann.
Podcasts, Videos und Texte findest du auf www.zebrabutter.net.
Musik von www.bensound.com.